Heute wurden auch viele dieser Wettkämpfe im Fernsehen übertragen, in den verschiedenen Disziplinen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so wie mir. Ich habe einige von diesen geguckt. Besonders Tischtennis hat mich interessiert, weil ich das früher selbst im Verein gespielt habe. Aber auch Volleyball oder Basketball oder den Wettlauf. Es war interessant, fand ich. Manchmal recht spannend. Ja, es sind die 33. Olympischen Spiele dieses Jahr. Wenn wir 33 mal 4 Jahre zurückrechnen, dann können wir sagen, dass wir ca. 130 Jahre diese Sommerspiele begonnen haben. Genau gesagt im Jahr 1896. Aber in Wirklichkeit gibt es sie schon viel, viel länger. Denn im griechischen Olymp, da wurden schon vom 8. Jahrhundert vor Christus an Wettkampfspiele durchgeführt. Und hier sehen wir das Stadion an historischer Stätte, genauer gesagt die Wettlaufbahn. Alle 4 Jahre, da kämpften dort die Sportler 5 Tage lang um den Siegeskranz aus Lorbeerblättern. Und zwar Sportler aus dem ganzen griechischen Reich, nicht aus der ganzen Welt, so wie heute. Im 4. Jahrhundert allerdings hat dann der römische Kaiser Theodosius die Olympischen Spiele verboten. Als christlicher Kaiser wollte er diesen heidnischen Überrest aus seinem christlichen Reich verbannen. Aber Ende des 19. Jahrhunderts hat man dann die olympische Idee wieder aufgegriffen, daher die neue Zählung, 33. Spiele, insgesamt aber viel, viel mehr. Frage: Sind die Olympischen Spiele wirklich etwas Unchristliches und Heidnisches? Früher waren sie das. Die Wettkämpfe hatten starken religiösen Charakter. Sie fanden zu Ehren des griechischen Hauptgottes Zeus statt. Und Prozessionen zum Tempel wurden durchgeführt, Festopfer dargebracht und Weihehandlungen vorgenommen. Und deshalb haben gläubige Juden und später dann auch die Christen grundsätzlich nicht an den Spielen teilgenommen, nicht mal als Zuschauer. Ja, und wie ist das heute so? Ich denke, solange es nur um Sport geht und dabei Menschen oder das Geld nicht vergöttert und missbraucht werden, sind die Spiele sicher nichts Unchristliches. Allerdings hören wir ja auch manches Mal von Doping oder auch Bestechung und Betrug. Alle die sind garantiert nicht im Sinne Gottes. Aber die sportlichen Fähigkeiten in Wettkämpfen vergleichen, warum sollten nicht auch Christen mit dabei sein oder sich die Wettkämpfe auch anschauen? Außer dem Spaß, den man dabei hat, und neben dem Staunen über menschliche Leistung, da lässt sich manches aus dem Sport auch gut, finde ich, mit biblischen Gedanken in Verbindung bringen. Und das erkannten auch biblische Autoren, wie Paulus zum Beispiel oder der Hebräerbriefschreiber. Sie wenden deshalb in ihren Schriften Begriff und Bilder aus der Welt des Sportes an. Die Apostel haben die Wettkämpfe wohl nicht mit eigenen Augen gesehen, aber durch Berichte und Tagesgespräche waren sie bestens informiert und vertraut mit den verschiedenen Sportarten und Spielregeln der Wettkämpfe. Gott selbst leitete die Apostel so, dass sie ihre göttliche Botschaft, die für die Menschen so neu und unbekannt war, mit vertrauten Vorgängen aus ihrer weltlichen Umgebung verbunden haben, zum Beispiel mit dem Sportgeschehen. Und ganz ähnlich hat es ja auch Jesus gemacht mit seinen Gleichnissen. Er hat Dinge aus seiner Umwelt thematisiert und aufgegriffen und mit Gottes Reich und Gottes Wirken verglichen. Und ich finde, hier können wir heute als Christen von Jesus und den Aposteln etwas ganz Wichtiges lernen für unser Reden über Gott. Christen sollten Menschen sein, die mit offenen Augen und Ohren durch diese Welt gehen. Weltfremd zu sein, widerspricht biblischen Vorgaben für den Glauben. Christen isolieren sich nicht und ziehen sich nicht aus der jeweiligen Kultur ihres Landes zurück, sondern sie benutzen sie auch, um zu evangelisieren. Paulus hat sich also nicht gescheut, Dinge und Vorgänge aus den heidnischen Sportveranstaltungen, bei denen es sogar auch um Götzenverehrung ging, aufzugreifen und mit Hilfe dieser Begriffe Gottes heiliges Wort zu verkündigen. Stell dir das vor. Und so dürfen wir, meine ich, wir müssen das sogar, weltlich vom Glauben reden. So hat es einmal der verstorbene Theologe Helmut Thielicke ausgedrückt. Weltlich, also mit weltlichen Worten, vom heiligen Glauben reden. Paulus und die Christen der ersten Zeit waren keine weltfremden Theoretiker. Nein, sie waren gegenwärtsnahe Menschen, die heilig lebten, aber auch ganz weltoffen waren, die ewigkeitsbezogen gedacht haben und sprachen, aber auch zeitgemäß. Und wir wollen nun fragen, was hat die Welt des Sportes, was hat Olympia mit der Welt des Glaubens zu tun? Wo gibt es da wohl Ähnlichkeiten? Und wir werden sehen, von den verschiedenen griechischen, römischen Sportarten, da erwähnen Autoren der Bibel drei. Und Paulus zum Beispiel gebraucht alle drei Bilder und überträgt sie auf den Glauben. Und diese drei Sportarten sind bis heute bei den Olympischen Spielen vertreten und zu sehen. Frage, welche sind das wohl? Hat einer einen Vorschlag? Ja, der Wettlauf fällt einem zuerst ein. Gibt es noch einen? Ja, da könnte man denken, aber nein, ich zeige Ihnen euch übrigens Bilder von antiken Vasen, die diese Wettkämpfe zeigen. Hier haben wir, ja, Ringen und dann noch Boxen. Übrigens seht ihr, dass die Spiele damals so liefen, dass die Akteure nackt waren. Die hatten gar nichts an bei den Spielen. Ja, mein Thema also, drei olympische Sportarten. Oh, hier läuft jetzt irgendwas schräg mit dem. Ja. Da ist eigentlich noch Text dabei. Könnt ihr diese Hintergrundfolie irgendwie ausblenden, dieses Blaue? Das gehört nicht zu meiner Präsentation. Weil man so den Text praktisch nicht lesen kann jetzt. Ja, es geht gerade so. Also mein Thema heute Morgen, drei olympische Sportarten in der Bibel. Und ich möchte beginnen mit dem Wettlauf. Das Bild von Wettlauf wird in der Bibel am meisten verwendet, in vier neutestamentlichen Briefen. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief, kann man den Text jetzt nicht so ganz richtig erkennen, aber ich lese ihn mal vor. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Das Leben der Christen ist zu vergleichen mit einem Wettlauf, hören wir. Als wir anfingen, an Jesus zu glauben, sind wir sozusagen an den Start gegangen. Wir sind dann losgelaufen auf dem Weg durchs Leben mit Jesus. Und dadurch hat unser Leben jetzt eine klare Ausrichtung, ein eindeutiges Ziel, auf das wir zuleben. Wir freuen uns auf die ewige Siegesfeier, bei der Jesus uns eines Tages im Bild gesprochen die Goldmedaille verleiht. Das heißt, er schenkt uns dann ewiges Leben und ewigen Lohn. Das feiern wir mit ihm zusammen. Statt Goldmedaillen wie heute wurde dem Sieger damals, wir haben es vorhin schon gehört, ein Lorbeerkranz aufgesetzt. Und der verwelkte ziemlich schnell, wie Paulus ja in seinem Text hier vermerkt. Und ich finde das ein schönes Bild, das uns zeigt, der weltliche Ruhm verwelkt sehr schnell, allerdings der ewige nie. Es geht nun hier beim Bild vom Wettlauf nicht um einen christlichen Konkurrenzkampf sozusagen, nach dem olympischen Motto, wer ist nun der Schnellste und wer ist der Beste im Glauben? Und nur der bekommt denn auch den Siegespreis. Nun könnte man könnte das denken, weil Paulus davon spricht, dass nur einer das Wettrennen gewinnen kann. Und natürlich sagt er das so, weil er sich auf Olympia bezieht, aber dieser Text sagt damit nicht, dass nur ein einziger den christlichen Lauf gewinnen kann, sondern im Gegenteil, wenn wir genau lesen, dann steht da, lauft so, dass ihr den Siegeskranz gewinnt. Ihr heißt es, nicht einer von euch, ihr, das ist Mehrzahl und das zeigt, dass wir alle gewinnen können, wenn wir richtig laufen im Glauben. Das ist der Unterschied zu Olympia. Und weil wir alle gewinnen können, sollen wir alle auch wie Gewinner laufen. Wie Leute, die den Willen haben zu siegen. Und genau das ist der Punkt, der Vergleichspunkt, den Paulus hier betont. Wir sollen Leute sein, die nicht nur sagen, naja, dabei sein ist alles, irgendwie, irgendwann kommen wir schon ans Ziel des Laufes, sondern wir sollen Menschen sein, die den Glaubenslauf und den Dienst für Jesus sehr ernst nehmen und engagiert dabei sind. Und es ist eigentlich undenkbar, dass bei einem Lauf jemand nicht losrennt, sondern so ganz gemütlich seinen Weg da lang schlendert und keinen vollen Einsatz zeigt. Guck dir diese Wettläufer an. Alle Läufer rennen auf das Ziel zu. Das haben sie alle vor Augen. Dahin geht ihr ganzes Streben. Das ist das einzige wirklich Wichtige in diesem Moment, das Ziel vor Augen, das Rennen gut laufen und den Siegpreis, die Medaille gewinnen wollen. Dafür haben sie ja schließlich jahrelang trainiert. Wir wären echt seltsame christliche Glaubensläufer, wenn wir sagen würden, Hauptsache, ich habe mich mal bekehrt, mich für den Glauben entschieden. Hauptsache, ich komme in den Himmel, alles andere ist mir nicht so wichtig. Nein, sondern wir werden dazu aufgefordert, wie Läufer zu sein, die vorwärts streben, die aufs Ziel zu laufen und das mit ganzer Hingabe an Jesus tun. Wir sollen unseren Glauben also mit Leidenschaft leben, wie diese Läufer laufen. Und glaub mir, das kannst du an der ganzen Haltung eines Menschen sehen, ob er an einem Rennen teilnimmt oder einen Spaziergang macht. Und darum ist die Frage, erkennt man wohl an deiner und meiner Haltung, welches Ziel wir im Leben ansteuern, worauf wir zulaufen? Sieht man es wohl an der Art, wie wir mit unserem Geld umgehen zum Beispiel oder mit unserer Zeit und unserer Lebenskraft und so weiter, dass wir da den Himmel ansteuern? Das Bild vom Wettlauf, das zeigt uns Christen sollten nur eine große Leidenschaft haben. Sie sollten nur ein großes Lebensziel haben und das ist eben Jesus. Möglichst kompromisslos in allen Lebensumständen und Bereichen zu dienen und das ewige Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Und Paulus betont noch ein weiteres hier in diesem Abschnitt vom Wettlauf. Läufer, die Sieger wollen, erkennt man daran, dass sie bereit sind, ein hartes Training auf sich zu nehmen. Das heißt unter anderem üben, üben und immer wieder üben, nicht damit aufhören. Und Läufer, die gewinnen wollen, die üben auch Disziplin, sagt Paulus. Die verzichten ganz bewusst auf Dinge, die für einen Läufer schädlich sind. Du siehst keinen einzigen Läufer bei der Olympiade, der nicht einen durchtrainierten Körper hätte. Ich habe zum Beispiel noch nie einen 3-Zentner-Mann mit Bauch und so laufen sehen und dann die Goldmedaille gewinnen. Ein Sportler, und das war ein Ringer in diesem Fall, fragte einmal seinen Trainer, kann ich nicht rauchen und trinken und mir eine gute Zeit machen und dann trotzdem noch ringen? Das kannst du sicherlich, sagte der Trainer, aber dann kannst du nicht mehr gewinnen. Verstehst du, die Bibel sagt dir, ein Glaubensläufer ist bereit, auf manches zu verzichten und Disziplin zu üben und sich anzustrengen, damit der Glaubenslauf auch gelingt. Es geht nun aber in diesem Korinthertext nicht darum, dass wir auf alles Weltliche verzichten sollen und nur noch an den Himmel denken. Nein, es geht auch nicht darum, uns durch unsere fromme Leistung irgendwie jetzt den Himmel erarbeiten zu müssen, sondern es geht darum, dass wir, weil wir das himmlische Ziel ansteuern, alles dafür tun, dass unser Glaube lebendig und aktiv ist und auch so bleibt. Ja, und dass dieser Glaube gute Früchte trägt, so dass Gott uns einmal belohnen kann für unser Wirken hier. Die Bibel zeigt uns an anderer Stelle die erschreckende Tatsache, dass ein Christ total damit beschäftigt sein kann, für die eigenen irdischen Lebensziele zu leben und Gottes großes Ziel aus den Augen zu verlieren. Wir werden davor gewarnt, uns vor allem um irdische Ziele zu bemühen, die nur gerade so bis zum Tod reichen, aber die Ziele vernachlässigen, die bis in die Ewigkeit reichen. Und die Frage ist, kennen wir diese Ziele, die ewigen Wert haben, und leben wir für sie? Jesus wird dann eines Tages, wenn wir alle vor ihm, dem Preis- und Punktrichter, stehen, wird er klar herausstellen, ob wir das große Ziel vor Augen hatten, Gott mit unserem Leben zu ehren und sein Reich und seine Herrschaft zu fördern, oder ob wir nur uns selbst verwirklicht haben und unsere Ziele verfolgt haben und erreicht haben und unser Reich aufgebaut haben, statt das Reich von Gott. Wäre es nicht erschreckend, wenn Jesus uns dann rügen müsste, wenn in seinen Augen all unser Tun und Streben gar keinen Bestand hätte? In einem anderen biblischen Bild gesprochen, wenn alle unsere Werke verbrennen würden im Gerichtsfeuer Gottes? Das heißt, dass sie da keinen Bestand haben? Und wir dann dastehen vor Gott als solche, denen zwar das nackte Leben gerettet wurde, aber alles andere für die Katz war, vor Gott nicht zählt. Ja, guck sie dir an, diese Läufer. Sie sind ein Bild für, finde ich, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Ein Bild für einen starken Siegeswillen und für ganzen Einsatz. Wollen wir denen nicht nacheifern und so für Jesus laufen bei unserem Glaubenslauf in dieser Welt? Jesus hat uns das vorgemacht, was ganze Hingabe und ganzer Einsatz bedeutet. Er hat am Kreuz alles hingegeben. Sein Leben sogar. Und das tat er, damit wir überhaupt erstmal an den Start gehen können zum Glaubenslauf. Er schafft auch die Voraussetzungen und er begleitet uns. Und er gibt uns auch Kraft, Gott treu zu sein und in Liebe ihm zu dienen und das Ziel dann doch zu erreichen. Das war der Glaubenslauf, der Lauf als Vergleich. Nun haben wir ein zweites Bild, das vom Boxkampf spricht. Der Faustkampf. Paulus schreibt weiter in dem gleichen Korinthertext: Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selber nicht an das hält, was er sagt. Hier wird uns also der Faustkampf, der Boxkampf vor Augen gestellt. Und Paulus macht deutlich, dass er in einen Boxkampf verwickelt ist, und interessant, wer sein Gegner ist. Er sagt, er selbst, zum Beispiel auch sein Körper, wie es hier heißt, ist sein Gegner. Dem gibt er Schläge, um ihn sich gefügig zu machen. Da habe ich jetzt den Bibeltext, leider kann man das nicht lesen. Aber aufgepasst, es geht hier um einen Vergleich zum Boxkampf. Paulus meint ja keineswegs wörtlich, dass er seinen Körper misshandelt. Es geht ja nicht darum, unseren Körper etwas Schlechtes anzutun und deshalb ihn und seine Bedürfnisse sozusagen K.O. zu schlagen und grundsätzlich zu bekämpfen. Jetzt geht es gerade nicht weiter. Manche haben diesen Text so verstanden. Es geht aber hier keineswegs irgendwie um Selbstkasteiung in diesem Text, dass ich mich selbst geißle, mir selbst nichts mehr gönne oder ein furchtbar asketisches und freudloses Leben führen soll und dass ich dann sogar noch darauf hoffe, dass Jesus mich eines Tages für mein entsagungsreiches Leben und Abstinenz belohnen würde. Nein, das geht hier um einen Kampf, der sich in unserem Innern abspielt, und in diesem Kampf sollen wir eine aktive Rolle spielen. Paulus gebraucht in unseren Versen einen besonders technischen Ausdruck, der beim Boxen verwendet wurde. Und zwar ist dieses Wort hypopiazzo. Das heißt Schlag unters Auge. Und das war damals ein technischer Begriff, ein Begriff beim Boxen für unseren K.O.-Schlag. Das, was wir als K.O.-Schlag bezeichnen. Der Schlag unters Auge. Wenn der gelang, hatte der Boxer gesiegt. Paulus redet hier also davon, dass er sich einen Faustschlag unter das Auge verpasst und sagt damit, ich schlage mich K.O. Und wir alle wissen, was das bedeutet, wenn jemand mit sich kämpft. Ich möchte mal da ein Bild gebrauchen. Da steht einer im Freibad und auf dem Sprungturm, auf dem 10-Meter-Brett und zögert. In ihm findet ein Kampf statt. Soll ich jetzt springen oder soll ich nicht? Und er kämpft mit sich. Er will ja gern, aber da ist irgendwie ein innerer Widerstand. Manchmal oder mancher traut sich dann nicht und geht die Leiter wieder nach unten und springt nicht. Aber andere überwinden sich. Und dann sagen wir, er hat sich überwunden. Er hat sich besiegt sozusagen. Sein komisches Bauchkribbeln oder das Zittern der Beine. Nun, dieser Kampf, springe ich oder springe ich nicht, ist ein eigentlich ganz harmloser Kampf. Es geht nun nicht um gut oder schlecht. Wir kennen aber alle auch innere Kämpfe, bei denen es dann um wichtigere Entscheidungen geht. Da geht es um Gedanken, um Gefühle und Wünsche, die wir haben, von denen wir aber wissen oder ahnen, dass sie Gott nicht gefallen. Unser Sollen und unser Tun klafft ja oft weit auseinander. Und auch in unserem Wesen sind wir oft wie gespalten. Unsere Wünsche, Gedanken, die begegnen uns manchmal regelrecht wie starke Gegner, mit denen wir zu kämpfen haben und mit denen wir schlecht fertig werden. Paulus sagt, dass er diesen inneren Kampf auch kennt und dass er ihn sehr ernst nimmt und dass er gegen sich selber angeht. Paulus beschreibt diesen inneren Kampf zum Beispiel im Römer Kapitel 7 und sagt, dass er immer wieder vorhat, Gutes zu tun, aber es nicht schafft und dass er sich vornimmt, Verkehrtes zu vermeiden, er aber dann oft ganz genau das Falsche tut. Und da ist eine Kraft in uns, die in älteren Bibelübersetzungen mit Fleisch übersetzt wird, und diese negative Veranlagung in uns, die drängt uns zum Sündigen. Und wir nennen diesen inneren Hang zum Bösen auch den alten Adam oder manchmal den inneren Schweinehund. Und dieses alte negative Ego macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung und macht uns schwer zu schaffen. Bei den Sünden des Fleisches denken viele immer wieder nur an moralische, sexuelle Verfehlungen. Aber die Bibel zeigt uns zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 5, was noch alles so für Dinge dazugehören, nämlich Genusssucht und Geldgier, magische Praktiken, Feindschaft und Streiterei, Rivalität und Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Wutausbrüche, Neid, Trunk und Fresssucht. Wenn diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wie Neid oder Geldgier und Arroganz und sowas in unserem Leben Macht gewinnt, dann machen sie uns unbrauchbar, Gott und anderen Menschen dienen zu können. Und Paulus drückt das in Vers 27 dann so aus, ich will nicht anderen predigen, selber aber als untauglich ausscheiden. Also wir müssen aufpassen, und nicht nur wir, die predigen, dass wir in diesem Wettkampf nicht disqualifiziert werden. Man kann als unbrauchbar ausscheiden aus dem Dienst für Gott. Und wenn wir anderen Menschen zum Segen werden wollen und wirklich etwas für Gott erreichen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, an unserem Charakter zu arbeiten. Das sollten wir bereit sein, unser negatives Ich zu bekämpfen, falsche Einstellungen zu kontrollieren, die in gewissen körperlichen Handlungen dann auch zum Ausdruck kommen. Denn leider ist ja so, unsere Blicke, die können leicht mal von oben herab sein auf andere. Und unsere Zunge will manchmal die Wahrheit verdrehen oder andere verunglimpfen. Und die Hände rühren sich manchmal nicht, obwohl sie dringend helfen sollten, oder sie bewegen sich, wo sie sich dringend falten sollten. Und die Füße ruhen manchmal auf dem Sofa, anstatt unterwegs zu sein. Sämtliche Glieder unseres Körpers können sich unter der Herrschaft des alten Ichs weigern, Gott zu dienen. Paulus sagt uns hier in dem Bild vom Boxkampf: Ich bekämpfe diese negativen Haltungen und diese Handlungen, zu denen auch ich immer wieder neige. Er schaut diesem seinen negativen Ich ins Gesicht und unterschätzt und ignoriert diesen Gegner nicht, sondern er stellt sich ihm, bekämpft ihn und verpasst ihm einen K.O.-Schlag. Paulus ist bereit, also geistlich zu kämpfen. Der weicht nicht aus, er sagt nicht fromm: Gott wird für mich kämpfen und ich muss nichts tun, der Heilige Geist wird mich schon langsam verändern. Sondern Paulus sieht auch seinen Beitrag in diesem Veränderungsprozess und geistlichen Kampf und er sagt: Ich tue was. Er sagt nicht entschuldigend: Naja, niemand ist perfekt, Gottes Gnade ist groß, lass mich mal so weitermachen. Paulus sagt uns mit dem Bild des Boxkampfes: Der Kampf wird nicht von allein entschieden. Man wird nicht automatisch ein reifer und vorbildlicher, brauchbarer Christ. Deshalb fordert Gott uns durch den Text hier auf: Nimm den Kampf ernst. Wende heilige Energie an. Sag Nein zu den egoistischen Wünschen und den selbstsüchtigen Ideen. Und wer sich ein bisschen kennt, dem beschäftigt natürlich die Frage: Woher nehme ich denn die Kraft, dieses alte Ego K.O. zu schlagen, den negativen Wünschen ein Nein entgegenzusetzen? Habe ich es nicht schon oft ohne Erfolg versucht? Ja, das ist klar. Unsere Anstrengung allein, die führt nicht zum Ziel. Gott sagt uns darum in Galater 5: Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die Kraft des Heiligen Geistes steht uns also zur Seite, wenn wir bereit sind, auf seine inneren Impulse zu hören und wir mit seiner Kraft im Alltag auch rechnen. Wir werden dann Fortschritte machen und unser neues, von Jesus bestimmtes Ich wird sich mehr und mehr durchsetzen. Und das Beispiel vom Boxkampf, das sagt mir, dir: Schlag zu. Schlag dein altes Ego mit Gottes Hilfe K.O. Das muss immer wieder geschehen, denn dieser Gegner ist zäh und kommt immer wieder auf die Beine. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder Nein zu sagen zu den Wünschen und Begierden, die nicht im Sinne Gottes sind. Lasst uns da dranbleiben. Paulus sagt: Ich schlage nicht ins Leere. Bei unserem Boxkampf, da sollen wir also keine Luftlöcher in die Luft hauen, veranstalten wir also kein Schattenboxen, tun nicht so, als ob wir kämpfen würden. Schone dich nicht selbst. Attackiere den Gegner wirklich. Nimm den Kampf ernst. Geh nicht wahllos vor. Fuchtel nicht wie wild, ziellos mit den Armen in der Luft herum, sondern kämpfe ganz gezielt. Triff wie die Faust aufs Auge. Sag nicht so allgemein: Ich muss aufhören, so egoistisch zu sein. Oder etwas in der Art, das sind alles Luftschläge. Das wird kein Treffer. Besser ist zu sagen, wenn der Neid sich meldet, ihm eins drauf zu geben und sich bewusst mitzufreuen über das, was ein anderer kann oder besitzt. Oder wenn jemand anfängt, über das Versagen eines anderen Christen zu tratschen: Schlag deine Neugier K.O. und wende dich ab und mach nicht mit, verurteilend zu reden. Es kann auch so aussehen, wenn du abends ziemlich geschafft bist und dir sagst: Ich brauche heute Abend unbedingt mal Ruhe, dann gib der Bequemlichkeit eins drauf und komm trotzdem zum Hauskreis oder zum Bibelkreis. Gott will, dass du an den Boxer denkst. Das heißt, gezielt denken und handeln, keine Luftlöcher schlagen, das bringt gar nichts. Weißt du, was passiert, wenn man ungezielt kämpft? Wie ist das beim Boxen? Wenn du den Gegner nicht K.O. schlägst, dann machst er es mit dir. Dein Gegner, dein negatives Ich, wird dich sonst am Ende K.O. schlagen und Gott kann dich dann nicht mehr für seine Ziele gebrauchen. Ja, ich habe es noch heute im Ohr, was meine Mutter mir öfter mal gesagt hat, wenn ich einen Auftrag von ihr kriegte und nicht so Lust hatte, den auszuführen oder nicht bereit war, mal mit meinen Hausaufgaben anzufangen, dann sagte sie manchmal, sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg, sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Ja. Das ist so, lass uns antreten und boxen und mit Gottes Hilfe K.O.-Schläge landen, unserem alten Ego eins aufs Auge geben. Das ist die Lehre aus diesem Boxkampf. Nur noch ein drittes und letztes, der Ringkampf. In Epheser Kapitel 6, Vers 12, da lesen wir zum Beispiel dies. Denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister, die in der unsichtbaren Welt sind. Und für das Wort Kampf hier an dieser Stelle gebraucht Paulus das griechische Wort Pale. Und das war ein Spezialausdruck für den olympischen Ringkampf. Paulus hätte durchaus andere Worte für Kampf hier einsetzen und einfügen können, die mehr an den Krieg erinnern, denn in diesem Abschnitt in Epheser 6 geht es eigentlich um die Kampfausrüstung eines Christen, aber ich denke, Paulus wollte mit diesem Wort Pale, das in erster Linie Ringen bedeutet, in uns das Bild des Ringkampfes hervorrufen, damit wir verstehen, wie hautnah wir es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun haben, der unseren Glauben zerstören will. Wie sehr der auf Tuchfühlung mit uns ist. Haben wir vorhin beim Faustkampf darüber gesprochen, dass wir gegen den Feind in uns zu kämpfen haben, so erfahren wir hier, dass da noch ein Feind ist außerhalb von uns, der an uns herantritt. Paulus sagt, Geister der Finsternis, Satan und seine Engel, die Dämonen, die werden hier als Feinde des Christen genannt. Als Feinde, gegen die ein Christ sich zur Wehr setzen soll. Ja, mit denen er immer wieder regelrecht in einem Ringkampf verwickelt wird. Und das ist kein Schauermärchen, sondern das ist Realität. Die Bibel geht ganz selbstverständlich von der Existenz dieser bösen Mächte aus und auch davon, dass sie uns Christen bedrohen. Die Texte der Bibel zeigen uns, dass Satan ein großes Interesse daran hat, unseren Glauben an Gott zu zerstören. Oder, wenn er das nicht schafft, er uns jedenfalls daran hindern will, Gott zu ehren und ihm als seine gehorsamen Diener und Dienerin zur Verfügung zu stehen. Es könnte uns in Angst und Schrecken versetzen, wenn wir hier hören, dass wir mit Dämonen zu kämpfen haben. Aber wenn Gott uns durch die Bibel aufklärt, über Satan und seine Machenschaften, dann macht er das immer mit einem doppelten Ziel. Erstens, er will uns warnen, so dass wir auf der Hut sind vor diesen Mächten. Und zweitens, er will uns die Angst nehmen vor diesem Bösen. Mit dem Bild vom Ringkampf hier im Text werden wir also erstmal davor gewarnt und eins zu bilden, dass Satan und seine Engel weit weg wären und wir so gut wie nie etwas mit ihnen zu tun hätten. Wenn wir Ringkämpfer vor Augen haben, dann sehen wir, wie hautnah die Berührung miteinander haben. Die Bibel warnt uns so davor, die unsichtbare Realität und Aktivität auch dieser bösen Mächte zu verharmlosen und zu unterschätzen. Wir sollten diesen Feind niemals unterschätzen und denken, er könnte uns mit seinen Tricks nicht aufs Kreuz legen. Und das meine ich natürlich jetzt im übertragenen Sinne. Habt ihr schon mal gesehen, wie Ringer kämpfen und wann der Kampf beendet ist? Wer ist Sieger in diesem Zweikampf? Der, der den anderen niederdrückt, der ihn aufs Kreuz legt, der ihm die Schulter auf die Matte drückt. An anderer Stelle warnt Paulus und sagt, wer steht im Glauben, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Es ist die Absicht unseres unsichtbaren, finsteren Gegners, uns in Sicherheit zu wiegen. Der freut sich, wenn wir denken, wir wären so stark im Glauben, dass uns geistlich gar nichts passieren kann. Satan lacht sich eins, wenn wir den Eindruck haben, mit ihm müssten wir nicht mehr rechnen, in unserem persönlichen Leben oder auch hier bei uns in der Gemeinde. Sieh dir das Bild von den Ringern an. Weißt du, wann es im Kampf sehr gefährlich wird für einen Ringer? Wenn er den Bodenkontakt verliert, wenn der andere ihn so aushebeln kann, dass er ihn rumschmeißen und aufs Kreuz legen kann. Und genau das versucht Satan mit uns. Der Feind unseres Glaubens hat dann besonders leichtes Spiel, wenn wir bildlich gesprochen abheben von der Erde. Wenn unser Glaube nicht mehr geerdet ist, wenn wir die Wirklichkeit nicht mehr realistisch sehen und geistlich hochmütig werden. Satan verführt uns gerne zu geistlichem Stolz, zu Überheblichkeit, auch zu Oberflächlichkeit und Unnüchternheit, falscher Selbstsicherheit. Denn dann hat er die besten Chancen, uns zu Fall zu bringen, uns in handfeste Sünden zu verwickeln. Und es ist manchmal erschütternd zu sehen, wie er das gerade auch bei Christen immer wieder schafft, die schon lange dabei sind, von denen wir leicht denken, die müssen ja eigentlich feststehen im Glauben. Aber dieses Niederdrücken des Gegners beim Ringkampf erinnert mich noch an eine andere Taktik unseres finsteren Gegners. Der entmutigt uns sehr gerne und löst Frustrationen aus. Wer sich von ihm niederdrücken lässt, wer dann stimmungsmäßig down ist, wer mutlos geworden ist, der ist kampfunfähig und traut sich nicht mehr, geistlich vorwärts zu gehen und Siege für Gott zu erwarten oder zu erringen. Der liegt dann am Boden. Aber trotz all diesem, was die Bibel über diese finsteren Mächte der Zerstörung sagt, gilt ja das Zweite, was Gott uns auch über sie sagen will. Du brauchst keine Angst vor denen zu haben. Du kannst nämlich, und das ist die gute Nachricht, den teuflischen Gegner besiegen, so dass er deinen Glauben eben nichts anhaben kann und er dich nicht behindern darf in deinem Einsatz für Gott. Wie soll das denn möglich sein? Ja, dadurch, dass wir in enger Lebensgemeinschaft mit Jesus leben. Jesus gibt uns Kraft, diese listigen Angriffe des Satans abzuwehren. So wird das uns nämlich in Epheser Kapitel 6 ab Vers 10 versprochen. Da heißt es, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffe des Teufels ihnen standzuhalten. Standhalten können. Ein tolles Versprechen. Mit den Waffen, nicht die wir haben, sondern die Gott uns gibt zur Verteidigung gegen diesen unsichtbaren Feind, der uns vielfach überlegen ist. Epheser 6, dieses Kapitel, es lohnt sich, das immer mal wieder zu lesen, welche Hilfen Gott für uns bereit hat. Es geht um Vertrauen auf Gott, um Vertrauen auf sein Wort. Erwähnt wird auch die Aufrichtigkeit und der Gehorsam und dann die Gewissheit der Rettung und zuletzt die Bereitschaft, anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Wenn wir diese Dinge nutzen, werden wir als Sieger von der Matte gehen, wenn unser teuflischer Gegner uns aufs Kreuz legen will. Jesus ist ja der eigentliche Sieger über den Bösen und seine Kraft hilft auch mir zu siegen. Darum vergessen wir auch nicht immer wieder mal das zu beten, was Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, erlöse uns von dem Bösen, bewahre uns vor dem Bösen. Okay, soweit der kleine Ausflug in die olympische Welt des Sportes. Gott hat uns hier interessante Bilder gegeben, über die es sich lohnt, weiter nachzudenken. Zum Beispiel den Wettlauf, der uns sagt, sei zielstrebig im Glauben und mit vollem Einsatz dabei. Der Boxkampf, der uns vor Augen führt, schlag dein altes Ego K.O. mit Gottes Hilfe. Und der Ringkampf, der uns vermittelt, achte auf den Feind, der ist näher, als du denkst. Aber vergessen wir nicht, Jesus, er ist der Sieger und mit ihm auch wir. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen in unserem Leben. In guten und schlechten Tagen bist du bei uns und stehst uns auch in allen Herausforderungen zur Seite. Danke, dass wir in dir den Sinn und auch das Ziel unseres Lebens wirklich gefunden haben. Herr, und wir bitten dich nun, gib uns doch Kraft und Ausdauer für unseren Glaubenslauf. Hilf uns auch, gegen all das in uns anzugehen, das unserem Glauben schadet und nicht fördert. Und bitte behüte uns vor den finsteren Mächten, die unseren Glauben angreifen und zerstören wollen. Hier vertrauen wir auf dich. Amen. Ja, dieses Lied wollen wir jetzt miteinander singen.